Unabhängig planen, prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt.
Willkommen zum 27. Jetzt-Podcast der Kammer der Ziviltechnikerinnen, Architektinnen und Ingenieurinnen Wien, Niederösterreich und Burgenland. Willkommen im neuen Jahr. Thema heute: Grund, Boden, Eigentum. Katastergrundbuch. Dies machen wir kammerübergreifend mit unseren Experten. Gerne begrüße ich an meiner Seite Diplom-Ingenieurin Jasmin Brunner, Ingenieurkonsulentin für Geodäsie und Geoinformation.
Danke für die Möglichkeit, mich heute hier einbringen zu können. Besonderes Anliegen wird heute sein, mit ein, zwei Missverständnissen, die in Bezug zu Grundgrenzen herrschen, ein bisschen aufräumen zu können. Ich denke, das ist besonders interessant für Eigentümer, Eigentümerinnen, aber auch für Planer und Planerinnen.
Dankeschön. Wir freuen uns auf den Austausch mit Herrn Diplom-Ingenieur Thomas Autzinger. Herr Autzinger ist stellvertretender Vorsitzender des Sektionsvorstands Ingenieurkonsulentinnen der CT-Kammer Oberösterreich und Salzburg und Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen. Herzlich willkommen.
Ja, ich danke für die Einladung zum heutigen Termin. Freut mich sehr, dass ich mich in dieser Runde zu unserem Kernthema Kataster, Eigentum, Grundbuchsachen mit einbringen darf und ja, freue mich auf die angeregte Unterhaltung.
Heute zu Gast ist der Präsident des österreichischen Dachverbands für geografische Information, Diplom-Ingenieur Peter Skalitzki-Weichselberger, Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen, Kammervorstandsmitglied der CT-Kammer Steiermark und Kärnten. Hallo.
Ja, ich darf mich auch recht herzlich für die Einladung bedanken und alle Zuhörer und Zuhörerinnen recht herzlich begrüßen. Ich glaube, das Thema Grundstückseigentum ist ein Thema, wo viele glauben, dass nur ganz wenige davon betroffen sind. Aber ich glaube, in dem heutigen Gespräch können wir schon darlegen, dass gut ein Viertel der österreichischen Bevölkerung mit Grundstückseigentum eigentlich zumindest einmal in ihrem Leben zu tun hat. Und da bin ich schon relativ gespannt auf dieses Gespräch.
Sehr schön. Gehen wir in medias res. Also wir sprechen heute über Kataster und Eigentum und die erste Frage geht gleich an Sie, Herr Diplom-Ingenieur Weichselberger. Wieso betrifft das uns?
Ja, wie vorhin schon gesagt, in Volksmund, glaube ich, glaubt da jeder, dass er mit Grund und Boden relativ wenig zu tun hat, sondern dass das so in Anführungszeichen nur die oberen 10.000 sind. In Wirklichkeit ist es so, dass wir in Österreich mit Stand 2023 circa 9 Millionen Einwohner haben und circa 10 Millionen Grundstücke. Ja? Und diese Grundstücke müssen natürlich auch jemandem gehören. Ja? Und wenn man das vergleicht dann in den Statistikdaten, die also im Grundbuch aufgeführt sind, dann kommt man drauf, dass an Grund und Boden ungefähr ein Viertel der Bevölkerung eigentlich Besitz hat. Das wird für viele verwunderlich sein, wenn man denkt eher an Einfamilienhäuser und ähnliches mehr. Das, was viele nicht wissen, ist, dass jeder, der auch eine Eigentumswohnung besitzt, ja auch Eigentum an Grund und Boden hat. Weil eine Wohnung muss natürlich in einem Haus sein und ein Haus muss natürlich auf einem Grundstück stehen. Und damit haben auch Wohnungsbesitzer, die oft in einer größeren Siedlung 50, 60 Wohnungen haben, aber ein 50stel, ein 60stel dieses Grundes, auf dem dieses Gebäude steht, gehört natürlich auch diesen Wohnungseigentümern. Und dadurch kommt man also relativ rasch schon, dass man also auch mittelbar immer wieder vom Eigentum betroffen ist. Auf der anderen Seite darf man ja nicht vergessen, es gibt auch relativ viel öffentliches Gut, sogenannte Grundstücke, die also dem Staat Österreich gehören. Und wenn man da sagt, da ist mittelbar, eigentlich unmittelbar jeder Österreicher, jede Österreicherin eigentlich mitbeteiligt, weil wer ist der Staat Österreich? Der Staat Österreich sind natürlich alle Staatsbürger dieses Landes. Ja? Damit sind also wirklich ein großer Bereich von Personen, von unserer Bevölkerung, nicht täglich, muss man auch dazu sagen. Also man ist wahrscheinlich mit dem Thema Grundstück, Grundstücksgrenzen, Grundbuch, Eigentum, Eigentumssicherung, Grund und Boden ist man nicht täglich damit beschäftigt. Aber ein bis zweimal in seinem Leben, wenn man etwas kauft, wenn man etwas baut, wenn man etwas erbt oder auch wenn man nur zu einer Bauverhandlung eingeladen ist, wo man Nachbar ist, sage ich jetzt einmal, ist man mit dieser Thematik befasst. Und das, glaube ich, wollen wir dann auch im Detail jetzt vielleicht in einem Gespräch ein bisschen Ihnen näher bringen, dass man sagt, es ist also nicht nur für sehr viele von der Bevölkerung interessant, ja, sondern es ist natürlich leider auch ein relativ komplexes Thema, mit dem man sich ein bisschen genauer auseinandersetzen muss.
Ich möchte vielleicht eins ergänzend dazu sagen, zu dem, was du jetzt ausgeführt hast, Peter. Die Sache mit dem Wohnungseigentum, es ist vielen Wohnungseigentümern nicht bewusst, dass die Sachen der Grundgrenzen nicht in die ordentliche Verwaltung ihrer Hausverwaltung fallen, sondern da immer, wenn es um Sachen der Grenzen geht, alle Miteigentümer Partei sind und alle Miteigentümer einzubeziehen und zu kontaktieren sind. Oft, wenn wir einladen, Eigentumswohnungsobjekte, melden sie die Eigentümer und sagen, warum wenden sie sich an uns? Warum wenden sie sich nicht an unsere Hausverwaltung? Wir sind hier vertreten. Dann kommt retour, ja, die Hausverwaltung ist in diesen Fällen, das ist außerhalb der ordentlichen Verwaltung, nicht zuständig. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt.
Es ist überhaupt das Eigentumsrecht, das muss allen bewusst sein, das Eigentumsrecht ist ein sehr hohes Gut bei uns und das hängt immer an der Privatperson. Ja? Also das sind immer alle, in Summe müssen irgendwo zustimmen. Also bei eigentumsrechtlichen Entscheidungen gibt es keine Zweidrittelmehrheit und keine absolute Mehrheit oder wie auch immer, sondern es gibt nur hundertprozentige Einigkeit. Es müssen, wenn 200 Eigentümer sind, 200 einverstanden sein und es reichen nicht 199.
Was ist Ihnen wichtig zum Stichwort Grundstücksverteilung, Veränderung der Grundstücksgröße, Teilung, Parzellierung, Tausch zu erwähnen? Könnten Sie diese Begrifflichkeiten einfach und kurz erläutern?
Unser Kataster ist ein Mosaik. Man hat eine Katastermappe, wo auf einem Bild Informationen ganz anderer Historie, ganz anderer Information, ganz anderer Genauigkeiten miteinander verbunden sind. Jeder Punkt, jede Linie hat eine Geschichte. Und wenn man nun mit den Eigentümern über ihre Grenzen in der Natur verhandelt, ist es ganz wesentlich, den beteiligten Eigentümern diese historischen Informationen aufzubereiten, vorzuhalten, den historischen Konnex herzustellen. Der Kataster geht zurück auf 1817, die Regierungszeit von Franz I., darum heißt der franziszeische Kataster. Die Genauigkeit, die Urkunden, die es aus dieser Zeit gibt, das vorzuhalten, ist immer wieder wichtig. Eine wesentliche Änderung passiert 1968. Damals ist das Vermessungsgesetz verabschiedet worden. Und seit 1969 kennen wir die Möglichkeit des Grenzkatasters, der bestimmte Voraussetzungen braucht, damit er eingeführt werden kann. Der Grenzkataster ist zum verbindlichen Nachweis der Grenzen gedacht. Im Grenzkataster hat der Plan Vorrang vor der Natur. Im Grenzkataster zählt die Koordinate des Punktes. Demgegenüber ist im älteren System, im Grundsteuerkataster aus franziszeischer Zeit, der eingeführt worden ist, um eine gerechte Besteuerung, um die Grundsteuer auf homogene Grundlagen zu stellen, die Grenze nicht mit der gleichen rechtlichen Genauigkeit definiert. Im Grundsteuerkataster geht die Grenze zurück auf die Regelungen im Allgemeinbürgerlichen Gesetzbuch. Es zählt die Grenze, wo zuletzt in der Natur Einigkeit zwischen den Nachbarn geherrscht hat. Also der Unterschied im älteren System des Grundsteuerkatasters zählt die Naturgrenze, zählt das, was in der Natur da ist, versus dem neueren System Grenzkataster, Vermessungsgesetz 1969. Hier zählt Plan vor Natur.
Ich bin grenzverhandlungsmäßig beruflich eher im ländlichen Raum tätig. Deswegen hier kommt es eben sehr oft dazu, dass viele Grenzen nur aus der sogenannten oder umgangssprachlichen Urmappe bestehen und noch nie danach wieder vermessen wurden, beziehungsweise noch nie weitere Urkunden darüber ausgefertigt wurden. Und hier besteht immer wieder ein Missverständnis, weil die Anrainer wollen bei Grenzverhandlungen immer, dass, liebe Frau Vermesserin, zeig mir die Grenze. Wenn es keine Urkunden gibt, kann ich euch keine Grenze zeigen. Die Grenze ist der ruhende Besitzstand, also wie die Natur, wie die Grenze in der Natur gelebt wird. Wir können nur Urkunden etwas anderes sagen. Und man muss wissen, der franziszeische Kataster ist in einem Maßstab von 1 zu 2880 erstellt worden. Und diese Linie wurde dann irgendwann digitalisiert. Und man muss sich diese Linie so vorstellen wie ein mehrere Meter breiter Strich in der Landschaft. Und wenn jemand dann vor allem bei so Grenzen, die noch nie durch andere Urkunden festgelegt wurden, die Grenze draußen vorgezeigt haben will, kann ich eigentlich diese nicht vorzeigen, weil das ein mehrere Meter breiter Strich wäre.
Genau, also sehr schön finde ich diese Maßstabszahl. in der Historie betrachtet, wo kommt das her? Das hat ja nicht wer willkürlich gesagt, er will einen Maßstab von 1 zu 2880 haben. Nein, die Idee dahinter ist die, man wollte die Fläche von einem Joch in der Natur, die übliche Flächeneinheit der Landwirtschaft im 19. Jahrhundert, auf dem Papier in der Mappe mit der Fläche von einem Quadratzoll wiedergeben. Ein Joch in der Natur auf ein Quadratzoll im Plan führt zur Maßstabszahl 1 zu 2880. Dazu noch interessanter, in theresianischer Zeit, es wird draußen in der Natur von den Leuten oft erzählt, ja, das ist ja noch aus der Zeit von Maria Theresia. Und das ist ja nicht ganz richtig, weil die über alle Kronländer angelegte Katastermappe ist eben aus franziskanischer Zeit, also jünger als in theresianischer Zeit. Aber es ist sehr richtig, in theresianischer Zeit hat man in einem Kronland, das heute nicht zu Österreich gehört, im Kronland Mailand, einen Probekataster gemacht, Marinoni. Und das Tolle am marinonischen Kataster ist, dort wurde im Maßstab 1 zu 1000 die Mappe angelegt. Marinoni durfte metrisch arbeiten. In franziskanischer Zeit hatte man den Mumm nicht. Beim neuen Maßsystem des Meters, das ja erst in der Französischen Revolution Einführung gefunden hat, zu bleiben, sondern man ist einen Schritt zurückgegangen und hat wieder im System des Zolls gearbeitet. Und das hat uns eigentlich bis in die 1990er Jahre verfolgt. Erst mit der Umbildung der Katastermappe haben wir hier in dem System den alten Mappenmaßstab 1 zu 2880 und das zöllische System abschütteln können.
Um das Ganze jetzt ein bisschen wieder in die Gegenwart zu kriegen, also es ist, wie wir jetzt gehört haben, über 200 Jahre alt. Bei sehr vielen Grundstücken ist natürlich trotzdem etwas passiert. Es hat Grundstücksteilungen gegeben, es hat Grenzveränderungen gegeben und ähnliches mehr. Und da sei erwähnt, also dass seit 1880 über jegliche dieser Veränderungen es zumindest Urkunden und irgendwelche Pläne oder irgendwelche Schriftwerke gibt. Ja. Und diese Unterlagen können bei dem jeweilig zuständigen Vermessungsamt erhoben werden, beziehungsweise jetzt seit knapp 3-4 Monaten sind alle diese Unterlagen erstmalig vollständig digitalisiert und eingescannt und können also auch zentral über einen Webservice beim sogenannten Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, der Oberbehörde des Katasters, wenn Sie so wollen, digital abgefragt werden. Ja. Es gibt dann ein bisschen eine Änderung. Mit 2012 wurde der Kataster eigentlich auf seine digitale Form, so wie man heute kennt, wie man heute übers Internet natürlich abfragen kann, in seine digitale Form übergegangen. Und seit 2012 heißen diese Veränderungen des Katasters halt jetzt Geschäftsfälle. Und auch diese sogenannten Geschäftsfälle können digital abgefragt werden. Da darf ich dann ein bisschen in eigener Sache verweisen auf einen Folgepodcast, der, glaube ich, in den nächsten Wochen, Monaten noch kommen wird. Da geht es um das sogenannte CD-Archiv. Was steht da dahinter? Das ist also das Archiv der Ziviltechniker, weil wir als Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen verpflichtet sind, eben ab diesem Stichtag auch alle unsere Teilungsurkunden, alle unsere Urkunden, die wir erstellen, also in dieses Archiv einzubringen. Das ist auch die Originalurkunde, die in diesem Archiv liegt. Und die kann also auch aus diesem Archiv jederzeit wieder abgefragt werden. Das ist also vielleicht auch ein bisschen eine Änderung, dass wir bis jetzt also eben Papierpläne gehabt haben, Urkunden gehabt haben, die an den Vermessungsämtern gesammelt worden sind, die man mühsam erheben musste. Jetzt geht das also, wie gesagt, alles digital, weil diese alten analogen Unterlagen eingescannt worden sind. Und auf der anderen Seite, wir als Vermesser jetzt seit über 12 Jahren schon alle neuen Teilungsurkunden überhaupt digital erstellen. Also rein theoretisch, sage ich jetzt ganz vorsichtig formuliert, gibt es natürlich kein Papier in unseren Büros. Das ist ein netter Joke, sage ich jetzt einmal. Wir haben wahrscheinlich mehr Papier wie davor. Aber die eigentliche Urkunde, das Stück, das wirklich seine Rechtsgültigkeit hat, ist digital und liegt in diesem Ziviltechnikerarchiv.
Zuerst war das Ziviltechnikerarchiv. 2008 haben wir als Ziviltechniker uns entschieden, unsere Urkunden digital zu erstellen. Seit 2008 sind die digital erstellten Urkunden die Originale. Das Bundesvermessungsamt ist uns gefolgt, hat 2012 den Grundsatzbeschluss gefasst, sie wollen ihr ganzes Archiv digitalisieren und haben als erster Schritt im Mai 2012 per Gesetz eingeführt, dass nur noch digitale Urkunden der Behörde vorgelegt werden dürfen. Wir haben sie schon 4 Jahre produziert, haben sie in den 4 Jahren digital produziert, im Papier ausgefertigt, zur Behörde analog hingetragen. Ab 2012 hat die Behörde einen Schnitt gemacht und gesagt, nur mehr digitale Einreichung, und hat begonnen, in der Zeit von 2012 bis 2024 ihre gesamten Archive, 65 original 65 Ämter mit riesigen Räumen voll Papier, bis zurück 1864, bis zum Evidenzhaltungsgesetz, alles zu katalogisieren, alles durchzuräumen und alles zu digitalisieren. Und das liegt uns heute in bester Scan-Qualität vor. Und wenn wir heute, wie ich zuerst ausgeführt habe, bei den Verhandlungen an Ort und Stelle die Urkunden vorhalten, dann können wir das wunderbar in bester Qualität digital machen.
Wir haben diese digitalen Urkunden und dann haben wir noch ein riesen Archiv an Papierurkunden. Bei Zweifel oder wenn man etwas nachschauen möchte oder kontrollieren möchte, nachprüfen möchte und sich nicht auf das digitale Dokument verlassen möchte, sucht er dann das Amt auf. Wie funktioniert das genau?
Also grundsätzlich sämtliche digitalisierten Urkunden als Papier liegen nach wie vor beim Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen in Wien im tiefen Keller und im tiefen Archiv auf. Ich habe voriges Jahr ein Gespräch gehabt mit dem Präsidenten vom Bundesamt, mit dem Diplom-Ingenieur Werner Hofmann. Und der Werner hat mir auch mitgeteilt, also sie haben ungefähr 30 bis 40 Anfragen pro Jahr. Also ganz wenige, wo wirklich noch Kollegen, Kolleginnen aufgrund vielleicht auch eines Digitalisierungsfehlers, einer Schwäche der Digitalisierung, das was halt beim Scannen passiert ist, vielleicht dann wirklich noch in dieses Archiv hineingehen und das aufgreifen. Und ich möchte also da gar nicht den Teufel an die Wand malen. Es wird halt irgendwann einmal die Thematik sein, ob diese gescannte Urkunde wirklich dem Original entspricht. Vielleicht kommt irgendwann einmal ein Jurist drauf, der das in Zweifel stellt. Und dann könnte es natürlich schon der Fall sein, dass man auf diese alten Papierpläne wieder zurückgreifen muss. Geht aber, wie gesagt, liegen beim Bundesamt auf und man kann jederzeit also sich dort auch dorthin wenden und diese Urkunden anfordern.
Also wir haben ein Archiv, das reicht zurück bis 1950. In dem hauseigenen Archiv, da hole ich mir schon immer ganz gern die Originalakten heraus, weil irgendeine Skizze. Im Endeffekt müssen wir aufgrund von diesen alten Urkunden entscheiden, was ist damals passiert. Wie können wir diese Urkunde interpretieren? Und es ist tatsächlich etwas leichter, wenn man dann auch noch die Skizze dazu findet oder irgendwelche Notizen und dergleichen, weil es sind halt alte Urkunden, man weiß nicht, was damals passiert ist und wir müssen dementsprechend das Ganze jetzt wieder rekonstruieren.
Ein Punkt da in der ganzen Behandlung dieser Urkunden, das ist, glaube ich, auch darauf hingewiesen, die Ziviltechniker sind ähnlich wie die Notare zur Neutralität verpflichtet, ja. Also das heißt, wenn wir diese Urkunden bewerten und wenn wir auch den Zustand einer Grenze oder die Wiederherstellung in der Natur durchführen, ja klar, haben wir einen Auftraggeber. Ja, das gibt natürlich hoffentlich für jede Tätigkeit auch einen Auftraggeber. Aber wir sind also auch gegenüber allen anderen Parteien zur Neutralität verpflichtet. Das heißt also, dass ich nicht einfach die Grenze für meinen Auftraggeber machen kann, ja, sondern dass ich anhand der Grenzverhandlung auf der einen Seite unter der Vorlegung aller Urkunden und aus dem Gespräch mit allen Eigentümern, die also jetzt von einer Grenze betroffen sind, ein absolut neutrales Ergebnis finden muss. Ja. Ich kann also keinen bevorzugen oder darf auch keinen benachteiligen, sondern die Ziviltechniker werden auch oft so ein bisschen hingestellt als die technischen Notare. Ja. Dass wir also wirklich also hier auch eine öffentliche Funktion haben, deswegen ja auch öffentliche Urkunden erstellen. Und der große Unterschied zwischen öffentlichen Urkunden und Privaturkunden und anderen Urkunden ist, dass dem Inhalt einer öffentlichen Urkunde ohne Prüfung zu trauen ist. Ja, also wenn wir diese Urkunde bei einer Behörde vorlegen oder wenn die auch vor Gericht verwendet wird, dann ist dem inhaltlich zu trauen. Ja, es ist dann nicht mehr nachzufragen, ob das inhaltlich richtig ist. Man kann noch Formfehler natürlich kritisieren oder wie auch immer, aber grundsätzlich unterliegt die dem öffentlichen Glauben. Ja. Deswegen, also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen, dass wenn man sich an einen Ziviltechniker wendet und auch wenn es in einer Grenzverhandlung so ausschaut, dass man also von natürlich einem dieser Grundstückseigentümer beauftragt ist, dann ist es nicht so, dass wir also für diesen Auftraggeber die bestmögliche Grenze sozusagen versuchen herzustellen, sondern dass wir die immer neutral und auf Basis aller Urkunden, auf Basis aller Aussagen von den ganzen Grundstückseigentümern eigentlich festsetzen und gemeinsam eigentlich festlegen. Es ist grundsätzlich immer so, der Kollege Autzinger hat eh schon gesagt, es gibt seit 1969 den Grenzkataster. Im Grenzkataster sind die Grenzen eigentlich festgelegt, können auch jederzeit in der Natur wieder hergestellt werden. Alle anderen Grenzen, und es sind noch weit über 80%, wenn man die Statistik jetzt wieder angeschaut, also wir haben knapp 19% aller Grundstücke in Österreich im Grenzkataster. Die restlichen, also die 81%, sind im sogenannten Grundsteuerkataster. Und in dem sogenannten Grundsteuerkataster kann eigentlich eine Grundstücksgrenze, können das nur die jeweiligen Eigentümer machen. Oder im Worst-Case-Szenario, sage ich einmal, ein Richter, eine Richterin. Ja. Das kann nicht der Ziviltechniker, das kann keine Stadt, keine Gemeinde, keine Landesregierung, sondern die Grundstückseigentümer oder das Gericht.
Ich würde das ganz gern zusammenfassen in die, ich würde sagen, vier Qualitäts- und Genauigkeitsstufen. Eben die erste wäre, es ist nur komplett unvermessen, stammt immer nur aus der sogenannten Urmappe, der Strich in der Landschaft. Ich beschreibe das den Anrainern immer so, immer wenn es Knicke macht und einfach nur eine Linie ist, auf der keine Punkte oder Kreuzerl mit Punktnummer sind, bedeutet das, es ist an und für sich, außer es nur irgendeiner Urkunde vorhanden, unvermessen. Es braucht auf jeden Fall eine Grenzfestlegung. Dann gibt es die nächste Genauigkeitsstufe, das ist dann in die Jahre danach gekommen. Die Urkunden waren eigentlich lokale Pläne. Diese lokalen Pläne sind dann später durch Identpunkte in das amtliche System gekommen. Hier ist immer ein Indiz, wenn es ein Punkt ohne Punktnummer ist, ist immer so ein Indiz, dass es möglicherweise versucht wurde, dieser lokale Plan ins amtliche System zu bekommen, aber dass es durchaus möglicherweise hier zu Diskrepanzen kommen könnte. Man muss sich sowas immer im Detail anschauen. Dann gibt es die Urkunden, die dann schon auf dem amtlichen Festpunktfeld hängen. Je nach Entstehungsdatum der Urkunde muss man sich das immer im Detail ansehen. Aber je nachdem, welches Alter die Urkunde hat, ist es immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Wie genau kann man der digitalen Katastralmappe betrauen? Man muss halt immer mit genug Vorbereitung in so Grenzverhandlungen gehen, schauen, wie stimmt die Urkunde mit der Natur überein. Und dann nur die vierte Genauigkeitsstufe oder Qualitätsstufe ist eben der schon erwähnte Grenzkataster. Ja, mit dem Grenzkataster hat man ja rechtliche Sicherheit. Man kann sich auf diese Koordinate des Grenzpunktes verlassen.
Ich möchte in dem Zusammenhang vielleicht, weil es so von Ihrer Seite zuerst die Frage gekommen ist, wo kann man diese alten Urkunden noch einsehen? Von den Urkunden sind in der Zeit vor 2012, wenn ich das jetzt so sagen darf, immer eine größere Zahl von Parien ausgefertigt wurden. Es gibt die Parie, die im Archiv des jeweiligen Planverfassers liegt. Das ist das, was die Jasmin Brunner zuerst gemeint hat, wenn sie Sachen vorbereitet. Im Haus Brunner hat man ein sehr umfangreiches Hausarchiv, das mehrere Jahrzehnte zurückreicht. Da findet man im Arbeitsgebiet des Büros einen Großteil der Urkunden im eigenen Hausarchiv und über die eigentliche Urkunde hinaus im Akt Zusatzdokumente, die zusätzliche Informationen dem Fachmann speziell bieten. Es gibt von den meisten Urkunden außerdem eine Parie, die beim Grundbuch liegt. Also man kann im Archiv des Grundbuchsgerichts, des zuständigen Bezirksgerichts, eine Urkundenparie ausheben und kann sie sich dort anschauen. Es gibt bei all jenen Urkunden, die baubehördlich relevant waren, also wo eine für die grundbücherliche Durchführung eine Genehmigung der zuständigen Bau- oder je nach Landesgesetz Raumordnungsbehörde erforderlich wäre, Planparien, die dann bei der Baubehörde liegen. Das heißt, man kann auch zur Baubehörde, im Regelfall Gemeinde, hingehen und sagen, darf ich im Bauakt mir die Urkunde anschauen? Dann gibt es da auch die Papierparien. Dann haben die beteiligten Eigentümer in sehr vielen Fällen Papierparien erhalten. Darum ist es auch wichtig, dass man bei der Grenzverhandlung an Ort und Stelle die Eigentümer nicht nur einlegt, sondern auch sagt, bitte bringt die Urkunden, die ihr zu dieser Grenze habt, mit. Und dann muss man die schauen, jawohl, was bringen die? In sehr vielen Fällen kommen die mit Dokumenten, die irrelevant sind. Einen Bauplan, ja, oder einem Auszug aus dem Gemeindegis. Sie haben sich bemüht, Sie haben sich Gedanken darüber gemacht, Sie haben was gefunden. Es ist gut, dass Sie das mitbringen. Ich muss Ihnen aber sagen, das ist keine kadasterrelevante Urkunde. Jawohl, das passt mit den Unterlagen zusammen, die wir kennen. Manchmal kommen aber auch wirklich dann Leute mit Urkunden, die nie zur grundbücherlichen Durchführung gekommen sind, wo aber die zivilrechtliche Einigung bestanden hat. Und dann ist es sehr, sehr wichtig, dass die ihre Urkunden mitbringen. Und das ist sozusagen ein wesentlicher Teil der Grenzverhandlung, dass die betroffenen Eigentümer dabei sind und jeder aus seinem persönlichen Archiv, jeder hat Unterlagen, jeder hier hat Grundbuchsauszüge abgelegt, Kaufverträge, sonst was. Das sind oft eben Pläne dabei. Und die konkret anzuschauen, ist dann immer sehr wichtig und kann oft die Lösung darstellen.
Ich möchte vielleicht ein bisschen auch noch die übergeordnete Struktur aufgreifen, weil wir jetzt auch schon wieder gesprochen haben über Grundbuch und Kataster und Vermessungsamt, Ziviltechniker, wie das alles ein bisschen ineinander greift vielleicht. Ja. Also der Kataster, das haben wir jetzt eher auch von der Jasmin Brunner und so bereits gehört, das ist diese grafische Darstellung von Grund und Boden, wo ich meine Grundstücke eingezeichnet habe mit Grundstücksnummern und ähnlichem mehr. Einen zweiten Part gibt's dann noch, das ist das sogenannte Grundbuch, ja, das ist der sogenannte rechtliche Teil oder auch mehr oder minder der textliche Teil, wenn man so sagen will. Da steht dann also drinnen, dass das Grundstück 115 durch 2 in der Katastralgemeinde 62316 dem Herrn Maximilian Meyer, geboren am 17.08.2000 irgendwas gehört, ja, und dass der also der eigentliche Grundstückseigentümer ist. Gleichzeitig, was es auch im Grundbuch verzeichnet ist, sind auch sogenannte Pflichten und Rechte, weil es gibt also auch zu den Grundstücken auch sogenannte Pflichten und Rechte. Man muss sich das so vorstellen, es gibt ja oft Grundstücke, wo man, damit man das Grundstück eigentlich erreichen kann, über ein anderes Grundstück drüber fahren muss. Ja? Dann braucht man also auch als dahinterliegendes Grundstück oder als Eigentümer des dahinterliegenden Grundstückes natürlich das Recht, dass man über das vordere Grundstück drüber fahren darf. Ja? Dann hat also ein Grundstück ein Recht, ja, oder die Möglichkeit des Eigentümers, über dieses Grundstück drüber zu fahren. Ist umgekehrt dann wieder für das vordere Grundstück, wenn ich so sagen darf, die Pflicht. Ich muss ja den drüber fahren lassen. Ja? Es gibt oft solche Rechte und Pflichten, ganz klar, also auch bei der Leitungsführung, wenn man sich das nur vorstellt, wo Wasserleitungen, Stromleitungen, ähnliches mehr drüber gehen, gibt es natürlich relativ viele Pflichten und Rechte auch. Den Kataster aktuell halten, so wie wir es heute schon gesprochen haben, nachziehen und aktualisieren tun grundsätzlich das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen mit seinen untergeordneten Vermessungsämtern. Mhm. Haben wir, glaube ich, jetzt nur 41 an der Zahl.
Von den ursprünglichen 65.
Sind noch 41. Die Urkunden, aber so wie wir es heute schon besprochen haben, werden weitgehend von den Ziviltechnikerkollegen und Kolleginnen erstellt. Es ist geregelt bei uns ganz einfach im sogenannten Liegenschaftsteilungsgesetz in Paragraph 1, wer solche Urkunden erstellen darf. Das sind also primär natürlich auch die Vermessungsämter. Das sind auch einige Institutionen, die sogenannte befähigte und beeidete und befugte Kollegen und Kolleginnen im Amt haben, also sprich Landesregierungen und Gemeinden zum Teil und zum größten Teil natürlich die Kollegen und Kolleginnen aus der Ziviltechnikerschaft. Ja. Damit man ein bisschen einen Eindruck hat, wir reden da von ungefähr 50.000 solchen Urkunden pro Jahr. Ja, also man merkt auch, wie viel da eigentlich gemacht wird. Und wenn man so eine Urkunde hernimmt, dann, wenn wir jetzt wieder zurück überlegen, Eigentümer, bei jedem Grundstück sind mehr oder minder 4 Grenzen rundherum. Also es wird irgendwo 4, 5 Eigentümer geben. Das gehört dann meistens nicht nur einer Person, sondern auch mehreren Personen. Und wenn man jetzt bei 50.000 Urkunden ist, dann ist man wahrscheinlich auch bei gute 200, 250, wenn nicht sogar 300.000 Leute, die pro Jahr eigentlich bei einer Grenzverhandlung sind. Ja? Also, dass man wieder ein bisschen in dieses Mengengerüst kommt, dass man sieht, dass man so durchwegs schon davon betroffen sein kann. Ganz wichtig, glaube ich, in dem Zusammenhang ist auch noch einmal, das ist jetzt, glaube ich, aus der Diskussion schon hervorgegangen, die Thematik Kataster und Grundbuch, die Thematik Grenze ist eine relativ komplexe Materie. Ja? Auch als Bevölkerung, als Bürger, Bürgerin ist man wahrscheinlich, wie schon ein paar Mal gesagt, 1, 2, vielleicht 3 Mal in seinem Leben davon betroffen. Ja? Deswegen, glaube ich, möchten wir schon mitgeben, das ist schon ein bisschen Werbung natürlich im eigenen Sinne, aber möchten wir schon mitgeben, glaube ich, wenn man zu dieser Thematik involviert ist oder in diese Thematik involviert ist, ist es, glaube ich, schon sinnvoll, auf die Experten zurückzugreifen und sich diese Meinung einzuholen. Da natürlich auch das, was bei einer Grenzverhandlung fixiert wird, dann ja wieder sowohl beim Eigentum, ja, als auch bei vielen anderen Dingen, eben bei Rechten, Pflichten, bei Bauverhandlungen, bei Errichtung von irgendwelchen Bauwerken, eine langfristige Wirkung hat. Ich kann nicht heute sagen, die Grenze geht links vorbei beim Haus und morgen geht sie auf einmal rechts vorbei. Ja? Also das ist kein, so wie der Sonnenstand steht, so entscheide ich heute über meine Grenze, sondern das ist natürlich schon eine bindende Entscheidung, die dann über Jahre, wenn nicht über Jahrzehnte, bis hin, so wie wir es heute schon gehört haben, über Generationen hinweg eine Entscheidung ist. Ja. Also das ist nichts, was man so leicht revidieren kann. Deswegen sollte man diese Entscheidung natürlich nach bestem Wissen und Gewissen machen und am besten natürlich mit einer optimalen Unterstützung durch die Fachleute, die durchwegs natürlich auf den Vermessungsämtern zu finden sind, zum Teil auch bei den Landesregierungen und bei den Gemeinden, aber natürlich auch bei unseren Kollegen und Kolleginnen aus der Ziviltechnikerschaft.
Dann ist neben dem Kataster, wie Sie das jetzt gerade eben sehr schön beschrieben haben, welche weiteren spezifischen Tätigkeiten führen Ziviltechniker aus?
Ja, es geht, glaube ich, um die Vermessungen allgemein. Also der Ziviltechniker, viele Kollegen, Kolleginnen beschäftigen sich natürlich zu einem großen Prozentsatz mit Katastertätigkeiten. Aber die Ziviltechniker sind natürlich auch in allen anderen Vermessungstätigkeiten tätig, wenn es darum geht, zum Beispiel irgendwo Leitungen einzumessen, Leitungen zu dokumentieren, Lage- und Höhenpläne zu machen, Bauabsteckungen zu machen, Bauwerksüberwachungen zu machen. Gerade in den letzten Jahren wird immer häufiger die sogenannte Bauwerksüberwachung beziehungsweise auch die Überwachung überhaupt des Geländes ein Thema. Wir kennen das aus sämtlichen Katastrophensendungen der letzten Jahre, wo Hangrutschungen waren, wo Straßen weggerutscht sind, wo ganze Gebäude weggerutscht sind. Das ist also auch so eine Tätigkeit, die viele Kollegen und Kolleginnen von uns machen, zu dokumentieren und auch in ein Frühwarnsystem integriert zu sein, damit später dann, also vor allem die Kollegen aus der Geotechnik, aus der Geologie, auf Grundlagen der Vermessung natürlich aufbauen können und auch entsprechende Hangsicherungen, entsprechende Warnungen auch im Katastrophenfall durchführen zu können. Zusammengefasst, das sei vielleicht erwähnt, es gibt auch eine sogenannte RVS, eine Richtlinie, die von allen Vermessungsinstitutionen herausgegeben wurde. Es ist ein relativ dickes Buch, sage ich einmal, wo ein Großteil der Vermessungstätigkeiten, die jemand benötigen könnte, dokumentiert sind, welche Arbeiten dort zu verrichten sind und wie diese auch zu verrichten sind.
Die Richtlinie für den Straßenbau RVS gibt die Forschungsgesellschaft Straße, Schiene, Verkehr, FSV, hier zwei Häuser weiter heraus. Mir ist in dem Zusammenhang eine Sache ganz wichtig bei unserer Tätigkeit. Es wird immer öfter im Bauverfahren die Grundgrenze als Basis für die Situierung des Baukörpers herangezogen. Es ist ganz wichtig für jeden, der ein Bauvorhaben im privaten Bereich plant, dass er frühzeitig, wenn er in die Planungsphase eintritt, sich darüber Gedanken macht, dass er zivilrechtlich gesicherte Grundgrenzen hat, sich Gedanken macht, ist mein Grundstück ohne dies im Grenzkataster oder ist es vielleicht noch im Grundsteuerkataster? Und wenn man mit der Planung beginnt, ist der richtige Zeitpunkt, das Grundstück vom Grundsteuer in den Grenzkataster überzuführen. Weil nur dann kann bei der Ausführung des Gebäudes von einer zivilrechtlich gesicherten Grenze aus das Gebäude eingemessen werden, das Gebäude situiert werden und kann mittlerweile in den meisten Bauordnungen ist es mittlerweile festgeschrieben, dass mit Baufertigstellung der Baubehörde zu bestätigen ist, dass der Baukörper richtig situiert worden ist. Und diese Bestätigung kann nur dann valide erstellt werden, wenn im Vorfeld die Grenzen gesichert sind, wenn im Idealfall das Grundstück in den Grenzkataster eingetragen ist.
Und ich glaube, dass viele Grundeigentümer, Grundeigentümerinnen, wie wir schon gehört haben, dass nur ca. 20% im Grenzkataster sind. Viele glauben zwar, Ihr Grundstück ist eh vermessen, es gibt da Linien, es gibt da Kreuzerl und Kringerl. Sehr oft ist es nicht der Fall. Sehr oft muss man sich das eventuell im Detail nochmal genauer ansehen. Es ist ein komplexes Thema, haben wir heute schon ein paar Mal gesagt. Und so Grundstücke können je nach Entstehungsalter, ich sage es immer ganz gerne, fett sein, falsch sein. Und deswegen unbedingt vorher im Detail anschauen, weil ein Bauvorhaben kostet so viel Geld. So unglaublich viel Geld. Und zu spät im Planungsprozess draufkommen, dass eventuell die Grundgrenze, dass es an der doch hakt oder möglicherweise ein paar Zentimeter hier und dort. Umplanen ist immer teurer als von Anfang an korrekt planen. Oder besonders bitter wäre es, wenn das Bauvorhaben schon realisiert wurde, dann draufkommen, dass eventuell am Anfang ein, zwei Planungen mehr erforderlich gewesen wären. Und Ziviltechniker sind nun mal Experten und Expertinnen und eventuell ein bisschen Beratungsleistung in Anspruch nehmen und dann kann man viel Schrecken ersparen. Es ist der eigene Grund und Boden ein sehr, ich würde sagen, emotionales Thema, das zu vielen Streitigkeiten führen kann. Und wir sind Experten und Expertinnen darin, um hier für Klarheit zu schaffen.
Und da ist einfach ganz wichtig der rechte Zeitpunkt. Es ist hier vor allem auch der Appell an alle Planer, dass sie die Bauherren an dieser Stelle darauf hinweisen, ihr werdet in eurem Prozess des Bauvorhabens um eine Klärung der Grundgrenzen nicht herumkommen. Macht das als ersten Schritt. Das ist die Basis, dann kann man valide planen, dann weiß man, wie viel Platz hat man eigentlich wirklich zur Verfügung. Man muss mit dem Baukörper laut den jeweiligen Bauordnungen Abstände zu den Grundgrenzen einhalten. Grund und Boden ist teuer. Wenn man hier den Platz optimal planen, optimal nutzen kann, hat man enorme Vorteile. Und die Frage wird sich im Laufe des Prozesses stellen, des Planungs- und Bauprozesses. Und wir appellieren darauf, das als eine der allerersten Fragen zu klären.
Ich sage da immer ganz gern, die Bauordnung kennt keine Toleranzen, die Grundgrenze je nach Entstehungsdatum jedoch schon.
Die Abstände der Baukörper zu den Grundgrenzen sind ohne Toleranzen festgelegt. Jedoch historische Grundgrenzen wiederherzustellen, haben je nach dem Alter der Unterlagen entsprechende Toleranzen. Wenn man sie wiederherstellt und darüber den Konsens mit den Eigentümern schafft, dann hat man die Genauigkeiten, die heute valide sind, das sind, sagen wir mal, 5 cm. Und dann braucht man zu den Genauigkeiten der Bauordnung nur noch diese 5 cm addieren. Wenn ich aber Grenzen habe, die auf die Urmappe zurückgehen, dann können das auch 2 Meter sein. Und genau darum ist es wesentlich, das Grundstück in den Grenzkataster überzuführen, auf die heute gängigen Genauigkeiten zu kommen.
Herr Diplom-Ingenieur Weichselberger, möchten Sie sich diesem Appell anschließen?
Na, absolut. Ich glaube auch, es ist jetzt dargestellt worden, dass natürlich sehr viel schief gehen kann. Im schlimmsten Fall muss man dazu sagen, es ist wahrscheinlich in Österreich noch nicht sehr oft passiert, aber im schlimmsten Fall könnte die Baubehörde sogar einen Abbruchsbescheid ausstellen. Das heißt also, ein Gebäude müsste komplett entfernt werden. Ja, das wäre der Worst Case. Den haben wir, glaube ich, alle in unserer Zeit noch nicht sehr häufig erlebt. Aber wir haben alle miteinander viele Fälle schon erlebt, wo Rückbauten notwendig waren, wo ganze Wände weggeschrempt worden sind, damit eben der Bauabstand eingehalten wurde. Und der kurioseste Fall, den haben wir bei uns in der Steiermark in Graz gehabt. Da wurde ein Gebäude wirklich um 6 Meter in der Natur verschoben. Der fertige Rohbau wurde ein zweiter Keller betoniert, das Gebäude dann hydraulisch gehoben und auf diesen zweiten Keller dann in die richtige Lage verschoben. Ja, weil einfach auch aus dem Versicherungsfall heraus diese Verschiebung noch günstiger war als dieser Komplettabbruch und dieser komplette Neubau. Aber man kann sich vorstellen, dass das also immense Kosten verursacht und dass man da also wirklich immer gut beraten ist, dass man diese Grenzen vorher, vor Baubeginn, vor Planung sichert und auch während des Baubeginns und während des Baus darauf achtet, dass die Bauwerke gemäß diesen Einreichunterlagen auch errichtet werden. Ja, es nutzt mir ja nichts, wenn ich jetzt eine zivilrechtlich gesicherte Grenze habe und der Bauführer dann trotzdem das Haus um einen halben Meter woanders hinbaut. Ja, also es wäre sicher auch nicht schlecht, auch dieses während der Bauausführung zu kontrollieren, dass wenn also die Fundamente errichtet sind im Endeffekt, Endeffekt, dann weiß man eh schon ungefähr, wo das Haus steht, dass man diese Fundamente auch dementsprechend noch einmal auf die Lagerichtigkeit überprüft. Da sämtliche Katasterdaten heutzutage ja digital zugänglich sind, können die natürlich auch über Webservices abgefragt werden. Einerseits beim Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, andererseits auch bei allen Landesregierungen, bei sehr vielen Gemeinden. Und diese Katasterinformationen und Webservices können natürlich die Grundstückseigentümer auch über ihr Smartphone abfragen und stehen dann natürlich auf ihrem Grundstück und glauben jetzt genau zu wissen, wo ihre Grundstücksgrenze ist. Ja. Und darauf wollen wir, glaube ich, schon hinweisen, dass das natürlich ein wichtiges Hilfsinstrument ist, aber aus dem Gespräch, glaube ich, das wir davor geführt haben, lässt sich schon eindeutig erkennen, dass hinter diesen Linien eine große Historie steckt und dass man diese Linien auch dementsprechend bewerten muss. Ja. Und der zweite Punkt ist, dass ein GPS-Empfang, so wie es jeder Bürger, jede Bürgerin auf ihrem Handy hat, natürlich auch einen deutlichen Genauigkeitsverlust hat im Vergleich zu den Instrumenten oder Geräten, die wir einsetzen. Also so auf einem Handysystem, sage ich mal, haben sie eine Genauigkeit von ein paar Meter. Und erst die Profisysteme, wie sie von den Ziviltechniker, Ziviltechnikerinnen eingesetzt werden, ermöglicht es ihnen auch im Zentimeterbereich zu messen. Also vorinformieren ja, aber bitte nicht immer diesem Trugschluss verfallen, alles, was digital ist und alles, was ich auf meinem Handy sehe, stimmt auf Zentimeter und ist exakt das, wie es auch rechtlich wiedergegeben wird. Ja, ich glaube, das ist eher ein altes Thema, dass man alle Informationen, die man sich natürlich über das Handy heranholt, sollte man auch kritisch betrachten und natürlich dann in dem Fall mit den Spezialisten, glaube ich, noch einmal diskutieren.
Ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort. Dankeschön.